Manchmal kommt man einfach an seine Grenzen. So geht es auch dem DAX. Obwohl es bisher noch nie vorgekommen ist, muss nun das erste Mal die sogenannte Kappungsgrenze zum Tragen kommen. Das Wachstum des deutschen Softwarekonzerns SAP ist einfach zu groß. Mit einem Gewicht von über 15% im Index kommt es erstmals im DAX zur Kappung eines Wertes. Nicht gekappt, aber gesenkt hat die EZB derweil die Zinsen. Ein Schritt, der erwartet wurde, den Aktienmärkten aber nochmal einen kleinen Schub gegeben hat. Der erwartete Schub in China blieb zwischenzeitlich allerdings aus. Die Marktprofis bleiben vorsichtig bei dem angekündigten Konjunkturprogramm. Warum werden die Werte im DAX gekappt? War das die letzte Zinssenkung der EZB für 2024? Und warum herrscht Skepsis gegenüber Chinas Konjunkturprogramm? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 109. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 24. Oktober 2024 und bei mir ist wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Ulrich.
Hallo Dirk.
Ja, es gibt ja immer wieder Dinge, die man nicht wusste und die man zum ersten Mal hört. Und ich beschäftige mich jetzt ja schon allein durch den Podcast auch eine ganze Weile intensiver mit Wirtschaft und Börse. Aber tatsächlich war jetzt die sogenannte Kappungsgrenze beim DAX etwas, was ich tatsächlich noch nie gehört habe. Bisher dachte ich immer, dass der Index so die ganzen definierten Werte, also sind ja mittlerweile 40 und nicht mehr 30, dann entsprechend abbildet. Jetzt hat aber SAP eine Gewichtung von mehr als 15% im Index. Und das ist aus Sicht der Indexspezialisten zu viel. Und so zieht man erstmals in der Geschichte des Index die sogenannte Kappungsgrenze. Und die begrenzt eben einen Wert auf maximal 15%. Warum braucht es denn so eine Begrenzung im Index und warum macht das Sinn?
Ja, das ist so. Indizes sind eine Wissenschaft für sich. Nicht nur Börsenindizes, auch Preisindizes und alles, was es da gibt. Ja, beim DAX Kappungsgrenze, naja, ich meine, die führt man deswegen ein, damit ein Index, der den Markt abbildet, eben nicht zu sehr abhängig ist von einzelnen Aktien. Wer nämlich eben den gesamten Markt mit den entsprechenden Instrumenten kaufen will, der will ja vor allen Dingen diversifizieren. Und wenn der Markt dann aus einem oder zwei Unternehmen besteht und dann eins von diesen Unternehmen Schwierigkeiten bekommt, dann geht das ganze Investment in den Bach runter. Das ist der Hintergrund. Ja, gerade beim Anlegen im DAX hat das ja in der Vergangenheit auch schon eine längere Vorgeschichte bei der letzten DAX-Revision. Da hatte man diese Grenze nach oben genommen. Das heißt also, wenn ein Unternehmen aufgrund seines Erfolgs und damit Kursanstiegs den Anteil im DAX immer weiter vergrößert, dann nimmt man eben eine Grenze, das sind jetzt 15%. Und von da an berechnet man den Index so neu, dass das Unternehmen eben bei 15% stehen bleibt. Das hat eine ganze Menge Auswirkungen, gerade bei denjenigen, die beispielsweise dann den Markt nachbilden. Also beim Portfolio-Management, und zwar gerade beim aktiven Portfolio-Management, ist es dann so, dass natürlich auch die Portfolio-Manager zusammen mit dem Index die Investitionen in dieses Unternehmen stoppen müssen. Oder sogar, wenn sie im Vorfeld schon weitergekauft haben, sogar verkaufen müssen.
Das heißt ja dann auch, dass daraus eigentlich so ein bisschen so ein Dilemma kommt. Also SAP sehr erfolgreich. Aber der Kurs könnte ja dann auch wieder fallen, weil viele Verkäufer am Markt sind, gerade die eben angesprochenen professionellen Anlegerinnen und Anleger. Das heißt, da könnte der Kurs ja wieder zurückkommen und dann fallen wir wieder unter 15%.
Naja, nee. Erstmal ist es so, nehmen wir mal an, das Unternehmen SAP bleibt weiterhin so erfolgreich, wie es ist. Dann bedeutet es aber für einen Investor, zum Beispiel in einem Wertpapierfonds, dass er dieses Unternehmen nicht mehr weiter kaufen kann. Da kommt natürlich vor allen Dingen eine Regel rein, die wir jetzt hier noch nicht erwähnt haben. Nach den Regeln für europäische Investmentfonds darf man eben sogar nur 10% des gesamten Fondsvermögens in einen Wert investieren. Das heißt, schon die 15% als Kappungsgrenze, die wir jetzt haben, sind da höher. Und wenn das Unternehmen eben über jetzt gerade diese 10%-Grenze auch schon hinausläuft in seinem Anteil am DAX, dann darf der Fondsmanager dieses Unternehmen nicht mehr kaufen. Also das heißt also, er darf ein besonders erfolgreiches Unternehmen nicht mehr kaufen. Und das ist natürlich problematisch. Deswegen waren auch gerade die professionellen Vermögensverwalter dagegen, als bei der letzten DAX-Revision die Kappungsgrenze von 10% auf 15% erhöht wurde. Es gibt natürlich umgekehrt auch gewichtige Interessen dafür, dass es eine hohe Kappungsgrenze oder gar keine Kappungsgrenze gibt. Das nehme ich aus Sicht des Unternehmens selber, was da so erfolgreich ist. Denn wenn es so viele Beschränkungen gibt bei groß gewordenen Unternehmen, die zu kaufen, auch wegen solcher Kappungsgrenzen, dann ist es ja unattraktiv für ein Unternehmen, in diesem Index enthalten zu sein, weil das Unternehmen natürlich ein Interesse daran hat, dass möglichst viele Leute, die das Unternehmen kaufen, gerade wenn es eben erfolgreich ist. Und es war ja auch der Grund dafür, dass ein namhaftes deutsches DAX-Unternehmen vor ein paar Jahren den DAX verlassen hat, Linde, nämlich die eben sich dann in den USA nur haben notieren lassen, wo es solche Kappungsgrenzen entweder nicht gibt oder sie so hoch sind, dass kein Unternehmen sie erreicht. Was allerdings dann wiederum auch in den USA beispielsweise die Folge hat, dass es eben sehr viele große Schwergewichte in den Indizes gibt. Die berühmten, glorreichen 7 Unternehmen, das heißt die Plattformunternehmen, die machen ja gerade jetzt Furore, weil sie so einen großen Anteil am amerikanischen Aktienmarkt haben und damit auch an den Indizes. Und dann tritt das ein, was du gerade gesagt hast, wenn ein Unternehmen dann fällt der Index auch sehr, sehr stark und mit ihm natürlich dann auch die Investitionen aller indexorientierten Anleger.
Jetzt hast du eben gesagt, wenn der Manager eines Fonds eben die Aktien dann verkauft, bei den ETFs, also es sind ja Indexfonds, die bilden ja nun wirklich den Index komplett ab, also da sind ja tatsächlich dann 15% wahrscheinlich von SAP drin. Die müssten ja dann schlussendlich irgendwie was verkaufen tatsächlich.
Also erstmal bei den ETFs ist es nicht ganz so dramatisch. Da dürfen 20% des Vermögens in einem einzelnen Wertpapier sein. Aber auch dann, wenn eben das Unternehmen darüber hinausgeht, dann würde das eben auch dazu führen, dass man reduzieren müsste, ja.
Und damit wieder den Wert ist, also wahrscheinlich
die Attraktivität fürs Unternehmen, genau, eben in diesen ganzen Instrumenten enthalten zu sein, geringer macht, als wenn man zu einem anderen Land überwechselt, zu einem anderen Kapitalmarktrecht überwechselt, wo es gar keine solche Grenzen gibt.
Genau, das wäre die andere Möglichkeit, hat sie eben gesagt, hat Linde gemacht. Ja, vielleicht hat man ja auch gar nicht so damit gerechnet, dass einer dieser Werte, also der 30 bzw. 40 Werte, jemals so groß wird, dass diese Grenze tatsächlich zum Tragen kommt. Man hat die ja bewusst auch wahrscheinlich ein bisschen hochgesetzt, weil man gemerkt hat, naja, wir kommen schon ganz gut dran. Hat SAP das tatsächlich geschafft. Was trägt denn die Entwicklung bei SAP? Ich meine, die haben ja ein wahnsinniges Verhältnis auch, wenn man sich Gewinn und Umsatz mal anschaut. Ich glaube, das liegt ungefähr, der Gewinn ist ein Viertel vom Umsatz etwa oder irgendwie sowas. Also auch riesige Gewinne. SAP ist jetzt das mit Abstand größte Unternehmen in Deutschland eigentlich, was da auch im DAX drin ist. Woher kommt das denn? Ist das auch KI getrieben oder haben die ihre Geschäftsfelder erweitert?
Ja, man könnte sagen, das ist sozusagen das letzte super erfolgreiche Startup aus Deutschland, das ist SAP, ist leider schon 50 Jahre her, dass die gegründet worden sind. Ich glaube, Anfang der 70er ist das SAP gegründet worden. Und die sind in dem Geschäftsfeld tätig, wo zumindest bisher beim überschaubarem Kapitaleinsatz eben sehr große Margen zu erzielen waren und dann eben auch Ertragssteigerungen drin waren, weil das Geschäft generell sehr stark gewachsen ist, das Cloud-Geschäft insbesondere. Und das hat es eben zu so einem Erfolg geführt, ist jetzt von der Größe SAP in der Weltrangliste der Unternehmen irgendwo auf Platz 30 und ein paar. Also das hat lange kein deutsches Unternehmen mehr erreicht. Und das ist eben der Hintergrund von dem Erfolg dieses Unternehmens, wo jetzt erstmals eben die 15% erreicht sind im DAX. ja, und wo zum ersten Mal diese Kappungsthematik aufkommt, wo man ja dachte, bei der letzten Revision, bei der letzten Umstellung des DAX, dass man mit der Erhöhung auf 15% das Thema erstmal vom Tisch hätte. Und dann kommt nach Linde jetzt mit der SAP das nächste Thema. Das Unternehmen hat sich selber zu der Problematik noch nicht geäußert, aber es ist natürlich die gleiche Gemengelage wie damals bei Linde.
Ja, die SAP-Zahlen, die jetzt berichtet wurden, die waren ja auch außergewöhnlich gut wieder. Generell ist ja jetzt die sogenannte Berichtssaison gestartet. Das heißt also, viele Unternehmen berichten jetzt über das abgelaufene Quartal dann. Wie sieht es denn da aus? Also ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Wie sieht es denn da aus? Mit was müssen wir denn rechnen? Was erwarten wir denn so, was da berichtet wird? Werden die Unternehmensgewinne gut ausfallen oder gibt es schwierige Branchen auch, wo man sagt, na, da wird es vielleicht eher ein bisschen schwieriger werden?
Ja, wir sind ja mittendrin. Wir begleiten das ja von uns aus auch mit einer Publikation, der Ergebnismonitor, der dann wöchentlich rauskommt und dann immer so Zwischenstände liefert, wie sieht's aus. Das ist ja schon ganz wichtig, dass die Gewinngrundlagen, gerade eben bei den starken Kurszuwächsen aus den letzten Monaten und ja, sogar Jahren, dass die eben auch erhalten bleiben. Und es sieht nicht schlecht aus, auch in der Berichtssaison jetzt fürs dritte Quartal. Die Erwartungen waren schon relativ gering generell, weil wir eben so hohe Gewinnsteigerungen erlebt haben. Und insofern sind auch durch die Bank weg auch schon wieder ausreichend viele positive Überraschungen dabei. Also wir können nicht von einem Gewinneinbruch sprechen, sowohl in Amerika als auch mit ein paar Abstrichen auch hier in Europa. Also es läuft gut.
Und das, obwohl die deutsche Wirtschaft ja nicht so gut läuft eigentlich.
Ja, das alte Lied. Die Unternehmen müssen sehen, wo sie ihre Umsätze und Erträge und Gewinne machen. Und das ist oftmals eben nicht in Deutschland.
Ja, und dann dürfen wir noch gespannt sein auf alles, was da kommt. Jetzt wurde ja nochmal ein großes Investitionspaket geschnürt von Herrn Habeck und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vielleicht kommt da ja dann doch nochmal ein bisschen Schwung rein.
Das ist eher Wahlkampf, denn es ja, es zerfasert doch zunehmend. Gerade eben eine Strategie bei der Behandlung der Probleme am Standort Deutschland, so eine Gesamtstrategie, ist nicht erkennbar. Da werden immer Programme aufgesetzt mit 49 Punkten, dann einem Industriegipfel, der eine ausruft.
Jetzt haben wir den Deutschlandfonds.
Jetzt den Deutschlandfonds, den der andere ausruft. Beide wissen nichts voneinander. Das zeigt doch, dass die Regierung da nicht mehr handlungsfähig ist. Und es mit diesem überzeugenden Programm zur Verbesserung des Standorts und damit eben auch so eine Art, ja, um das mal zu zitieren, dieses viel zitierte Wort vom Ruck, ja, das heißt also von einem Bewusstsein, so geht es nicht mehr weiter, wir müssen jetzt wirklich auch mal an Dinge ran, die unbequem sind und die machen wir jetzt, um auch ein Zeichen zu setzen, dass man verstanden hat, dass da Probleme sind. Diese Art von Reformprogramm ist es nicht, sondern es ist ein Pflasterkleben überall, schnell, hastig, irgendwas. Und das bringt natürlich kaum Vertrauen. Zumal eben, es geht ja auch eben durch die Presse auch sehr prominent, dass die Volumina, die da jetzt gerade beim Deutschlandfonds aufgerufen werden, eben enorm sind. Auch die zumindest außerhalb der Schuldenbremse finanziert werden müssen. Und das von der politischen Umsetzbarkeit her sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Insofern ist es wirklich schon eine Positionierung auf den nächsten Bundestagswahlkampf wahrscheinlich.
Ja, auch in China wurde ja ein Konjunkturprogramm angekündigt. Da wollte man ja auch die Wirtschaft stützen oder ankurbeln, noch weiter ankurbeln. Jetzt hat sich aber gezeigt, so dass die Maßnahmen, die da in dem Programm standen, den Marktprofis jetzt ein bisschen zu vage waren. Man hat jetzt gemerkt, ja, die warten doch erstmal alle ab, vielleicht doch gar nicht so viel drin in dem Programm, wie man erst gedacht hat und sind da ein bisschen vorsichtiger geworden und sagen, ja, wir gucken erstmal, was dann tatsächlich gemacht wird. Ist es so, dass wir jetzt da so ein bisschen Vorsicht haben an der Stelle, dass man sagt, na, wir gucken erstmal, was tatsächlich rumkommt am Ende?
Naja, für mich ist erstmal interessant, dass in dieser Episode des chinesischen Wirtschaftswachstums oder der chinesischen Wirtschaftsstory zum ersten Mal eine gewisse Rat- und Planlosigkeit aufkommt in der Führung. Das ist neu, gerade bei den Meistern der Wirtschaftsplanung, eben den, der chinesischen Regierung in den letzten Jahrzehnten. Ist das jetzt zum ersten Mal der Fall, dass man anscheinend nicht weiß, was man tun soll? Also was die jüngste Entwicklung wohl ist, soweit man das von außen überhaupt beurteilen kann. Die chinesische Führung hat wohl eine Art Angst bekommen. Die Zahlen, die gesamtwirtschaftlichen Zahlen sind immer schlechter geworden. Die Wachstumsziele waren in der Gefahr, nicht erreicht zu werden. Und das bedeutet natürlich, dass der Wohlstandszuwachs eben außerhalb jeglicher Sichtweite gerät. Und das ist gefährlich für die Partei, weil eben an diesem Punkt die Bevölkerung auch keinen Spaß versteht. Und man anscheinend auch schon wahrgenommen hat, dass es an verschiedenen Ecken im Land wohl gekrummelt hat, in welcher Form auch immer. Und deswegen hat man jetzt beschlossen, groß zu gehen und große Pläne da in der Schublade für große Pläne gekramt und angekündigt, ein großes Programm. Aber gekommen sind monetäre Maßnahmen von der Zentralbank, Zinssenkung, Mindestreservesatzsenkung, Kreditmöglichkeiten, halbherzige Konsumförderungen. Und vor allen Dingen sieht man auch einen Hickhack in der chinesischen Debatte, wenn man das überhaupt nur so nennen darf, ob jetzt die Verantwortung für die ganzen Probleme eigentlich überhaupt bei der Zentralregierung da in Peking liegen oder ob es nicht eher ein Thema für die Provinzen sind, die ja auch beim Aufbau dieser Immobilienblase sehr stark mitgewirkt haben. Das ist wirklich bemerkenswert. Und die Märkte haben zunächst darauf gesetzt, dass dieser große Wurf kommt, aber der kam eben nicht. Und was zu den jetzt noch ausstehenden fiskalischen Maßnahmen zur Konjunkturförderung gesagt worden ist, lässt bisher darauf schließen, dass es wesentlich kleiner ist als das, was die Märkte gerechnet haben. Also so ein Volumen von 1%, gut 1% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist sehr milde, was da an und erfüllt eben überhaupt nicht diese anfänglichen Ankündigungen von einem großen Programm. Das eigentliche Thema ist nach wie vor, dass man eben der Bevölkerung nicht zumutet, dass die Immobilienpreise so weit sinken, wie der Markt wieder ausgeglichen ist und dass zusätzlich die Industrieentwicklung eben aus eher geopolitischen Machtinteressen folgt und weniger den heimischen Lebensstandard im Blick hat. Und diese Punkte scheinen gesetzt zu sein. Und wenn man diese Punkte weiter gesetzt lässt, dann kann man eben die Probleme, die das Land hat, so nicht lösen. In dem Dilemma steckt China. Und da haben auch die Strategen jetzt noch keinen Ausweg gefunden. Und deswegen hat die Börse auch schon viel von den Vorschusslorbeeren da aus den letzten Wochen dann auch wieder einkassiert.
Hatte China eigentlich auch Probleme mit Inflation oder war das bei denen gar kein Thema?
Nee, die schwache Wirtschaftsentwicklung setzt sich eben um in eher sinkende Preise, in eher das Gegenteil, in Deflation. Und auch während der Corona-Krise war das nicht kein großes Thema. Und das zeigt eben, dass da die makroökonomische Balance zwischen dem, was das Land leisten kann, angebotsmäßig leisten kann und die dazugehörige Nachfrage, insbesondere aus dem Land selber und weltweit ist ja auch nicht berauschend, dass die eben nicht vorhanden ist.
Ja, mit der Inflation scheint es bei uns weiter bergab zu gehen. Das sagt zumindest der sogenannte Inflationsindikator für die Erzeugerpreise. Die Erzeugerpreise, die sind ja quasi die Basis für all das, was später über das produzierende Gewerbe im Handel oder bei uns auf dem Tisch landet. Und diese Erzeugerpreise sind eben um 1,4% gesunken. Und das ist eben auch ein Indikator für alles, für das, was der Handel bzw. die Produzenten eben dann bezahlen. Und ich habe mich dann nur so gefragt, naja, aber wenn das Mehl beispielsweise für das Brötchen jetzt günstiger wird, für den Bäcker, dann sinkt ja immer noch nicht der Preis fürs Brötchen. Weil das wird er ja nicht machen. Der wird vielleicht mal ein paar Angebote machen, aber das Brötchen wird immer noch, weiß ich nicht, was die gerade kosten, 95 Cent kosten. Wahrscheinlich sind sie sogar teurer. Da stecken wir doch auch wieder in dem Dilemma fest, dass die Preise vom Brötchen gleich bleiben, während der Erzeugerpreis fürs Mehl sinkt und der Bäcker macht den Mehrprofit.
Nee, ist nicht ganz so, würde ich nicht ganz so sehen. Die eigentliche Logik ist, die heißt, wenn es Wettbewerb gibt zwischen den Bäckereien, dann werden solche Kostensenkungen bei den Einstandsprodukten, bei den Vorprodukten an die Konsumenten weitergegeben. Weil eine Bäckerei, die sagt, ich habe jetzt meine ganzen Kosten drin, ich habe auch ein gutes Einkommen und eine Kapitalverzinsung, und jetzt ist von den Kosten her, meinen Kosten her, ein wichtiger Posten eben gesunken, dann kann ich meinen Marktanteil vergrößern, wenn ich mit den Preisen für meine Produkte runtergehe unter die anderen. Und die anderen werden dann sagen, naja, also der macht's vor, kann er auch, weil der Preis fürs Mehl ist gesunken. Ja, bei uns ist der Preis fürs Mehl ja auch gesunken, da müssen wir auch mit runtergehen. Auf diese Weise werden durchaus zumindest solche Kostenthemen, solche Branchenthemen eben weitergegeben. Wenn das für die gesamte Wirtschaft geschieht, dass alle Preise sinken oder Löhne sogar sinken, dann ziehen sich tatsächlich alle Preise zurück und das möchte man nicht. Aber sobald es eben in einzelnen Branchen der Fall ist, es kann ja auch sein, dass jemand ein Verfahren entwickelt hat, wo man mit der Hälfte des Mehls beispielsweise die gleich guten Produkte erzeugen kann, auch dann wird er mit seinen Preisen runtergehen, um den Marktanteil zu vergrößern. Das ist eben das Geheimnis unserer Wirtschaft, warum es eben funktioniert, dass Verbesserungen, die an einer Ecke der Wirtschaft entdeckt werden oder die eine Ecke der Wirtschaft betreffen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, das Mehl, was billiger wird, dann auch sich durchfressen durch die ganze Wirtschaft. Das ist schon. Aber zur Inflation selber, das ist ja für die Konsumenten und für die Menschen, die sich nicht täglich mit Wirtschaft und Preisen und so weiter beschäftigen, das ist ja zurzeit das große Rätsel. Ich würde es mal so ausdrücken, generell ist es jetzt so, dass die Inflation zwar vorbei ist für die Statistiker, aber noch nicht für die Menschen. Ja, also die Leute kriegen von den Statistikämtern jetzt immer gesagt, die Inflation ist wieder zurück im Normalbereich. Inflation ist kein Thema mehr, aber das trifft sich nicht mit der Lebenswirklichkeit. Die Leute gehen ins Restaurant und sagen, oh, es ist immer noch so teuer, die Preise hier.
Oder sind wir ja bei diesem verzögerten Thema mit den Löhnen. Wenn die Löhne eben nicht entsprechend mitsteigen, dann fühlt sich natürlich auch teuer an, ne?
Genau. Also die Leute brauchen nicht darauf vertrauen, dass die Preise nach so einer Inflationswelle wieder runtergehen auf den Wert, wo sie vorher waren. Das ist, wie gesagt.
Nee, das passiert nicht.
Bei dem, zumindest nicht generell. Also einzelne Preise, wie gesagt, Mehl und Brötchen und so weiter, das kann dann schon sein, aber generell eben nicht. Das gesamte Preisniveau geht so nach so einer Inflationswelle eben nicht nach unten. Die Preise sind schon nach unten schwieriger zu bewegen als nach oben. Das ist schon richtig. Aber das trifft sich eben nicht mit der Psychologie der Leute. Die meinen, die Inflation ist erst dann wieder vorbei, wenn es so billig ist wie vorher. Wenn die Konsumenten höhere Löhne dann bekommen, höhere Einkommen bekommen, dann irgendwann werden sie auch fühlen und merken, dass sie auch wieder ins Restaurant gehen können bei höheren Preisen. Und das dauert seine Zeit. Insofern ist verständlich, dass die Konsumenten noch den Daumen auf dem Portemonnaie haben und warum der Konsum nicht so richtig funktioniert und der Aufschwung auf sich warten lässt. Aber es ist eine Frage der Zeit, weil die Einkommen steigen ja. Und irgendwann wird auch diese Erinnerung an den Schrecken der Inflation dann langsam nachlassen. Aber wie gesagt, es dauert noch ein bisschen.
Aber eigentlich müsste das ja dann Wasser auf die Mühlen der EZB sein. Die müssten sich ja bestätigt sehen. Sie haben ja auch gerade nochmal die Zinsen ein bisschen gesenkt. Eigentlich müsste das doch jetzt sagen, okay, es hat alles funktioniert, so wie wir uns das gedacht haben. Die Inflation geht langsam zurück. Wir können die Zinsen weiter senken. Und irgendwann können wir damit aufhören. Aber man fragt sich natürlich schon, A, gibt es dieses Jahr nochmal eine Zinssenkung oder war es das? Und B, wie weit werden denn die Zinsen runtergehen? Also Nullzinsen werden wir wohl nicht mehr sehen, hoffentlich.
Die Diskussion über die Inflation und Zinsen hat sich schon im zweiten Halbjahr jetzt schon nochmal deutlich verändert. Mittlerweile ist schon wieder von zu wenig Inflation die Rede. Erst haben wir ja gelitten unter dem Schrecken der Inflation, das war 2022, dann war 2023 dann die Frage, ja, die Inflation wird wohl zurückkommen, aber reicht es auch aus, kommt sie auch genug zurück wieder auf 2%, wie die Notenbank das haben wollen? Und mittlerweile sagt man, zumindest in Europa, ja, das reicht nicht nur aus, es ist mehr, als wir erwartet haben und es könnte sogar sein, dass es mehr wird. Das ist ein Kontrast zu Amerika. Da ist der Rückgang der Inflation ja fast zum Erliegen gekommen. Und zwar eben oberhalb von 2%. Das ist schon ein Unterschied. Deswegen können die Amerikaner nicht so leicht den geldpolitischen Hebel wieder rumlegen und die Zinsen senken. Die Fed hat zwar angefangen, mit einem großen Zinsschritt die Zinsen zu senken, aber genau das steht jetzt mehr und mehr in der Diskussion, ob das nicht auch falsch war, weil die US-amerikanische Wirtschaft ist einfach besser unterwegs. Und damit ist der Inflationsrückgang schwieriger. In Europa ist es umgekehrt, die Konjunktur ist schwach. Die Inflation kommt deutlich runter und deswegen sind die Zinssenkungserwartungen jetzt für Europa weitaus deutlicher als für die USA. Es wird jetzt schon ventiliert, ob die Zinsen schneller, also nicht bis Ende nächsten Jahres, sondern schon vorher auf 2% runtergehen bei den Leitzinsen. Das würde dann für die Kreditzinsen heißen, dass vielleicht noch ein bisschen wieder Rückgang, aber allerdings geht das so im Bereich vom 0,25 Prozentpunkt, möglich wäre. Das heißt also, der gesamte Zinsspektrum im Euro-Raum nochmal ein bisschen runtergeht, mit Betonung allerdings auf den ganz kurzfristigen Zinsen. Das heißt also auch für den privaten Anleger gelten Marktanlagen werden dann wieder unattraktiv. Und man muss verstärkt Richtung Anleihen gehen, um eben eine attraktivere Verzinsung zu haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sich die beiden Supertanker Europa und Amerika immer weiter voneinander entfernen, von der Konjunktur her, von der Inflation her und auch für den Zinsen Amerika alles noch eine Etage höher. Das könnte sich dann am ehesten im Wechselkurs niederschlagen, dass eben dann die USA aufwerten, insbesondere wenn es dann am Wahltag heißt, dass eine wirtschaftsfreundliche Regierung, das wird weiterhin eher im republikanischen Lager gesehen, dass dann wir durchaus erstmal durch eine Aufwertungswelle beim US-Dollar gehen.
Ja, wird sicherlich auch ein Thema sein in unserer nächsten Folge, denn die wird sich ja kurz nach der US-Wahl dann mit eben selbiger hauptsächlich beschäftigen. Dazu haben wir dann auch Jörg Beusen noch eingeladen. Der kommt dann dazu. Der wird so ein bisschen auch die Unternehmensseite nochmal darlegen. Was tut sich da? Welche Branche sind es vielleicht? Was ist mit den Tech-Werten los? Zum Beispiel nach so einer Wahl ändert sich für die irgendwas? Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, besonders spannend und interessant. Also die Wahl sowieso. Und ich glaube, dieses Jahr werde ich auch mal nachts aufbleiben. Ich weiß nicht, wie machst du es? Guckst du dir es live an oder reicht dir es morgens?
Nein, weil am nächsten Tag so viel los ist, ist es nicht sinnvoll, wenn man da mit solchen Augenringen dann da sitzt. Ich habe beim letzten Mal tatsächlich mir die einzelnen Ergebnisse angeschaut. Nein, wir werden sehr früh anfangen und werden dann das Ergebnis, wie es bis dahin steht, eben uns ansehen und dann vor allem den Tag darauf achten, was für Informationen reinkommen.
Genau, und diesmal sind wir auch mal wieder im Bild zu sehen. Das heißt, wir werden das auch mit Bild aufzeichnen und werden dann tatsächlich auch mal wieder zu sehen sein nach relativ langer Zeit. Ich glaube, wir hatten das lange nicht mehr. Dann können die Zuschauerinnen und Zuschauer dann beurteilen, ob wir älter geworden sind über die Zeit oder ob wir uns gut gehalten haben. Das Ganze wird dann am 8.11. über unseren YouTube-Kanal ausgestrahlt. Den abonnieren Sie am besten gleich, dann kriegen Sie auch Bescheid, wenn das Video dann startet dort. Aber vielleicht schon mal so vorab ein paar Sätze. Wie seht ihr das denn aktuell, den aktuellen Stand der US-Wahl? Also das Rennen ist ja denkbar knapp. Da hat sich ja nicht viel geändert eigentlich, auch wenn Kamala Harris da ja für ein bisschen Aufschwung schon gesorgt hat. Aber knapp ist es ja nach wie vor, gerade in diesen sogenannten Swing States. Und Unsicherheit nach der Wahl war ja immer dein Hauptrisiko, was du gesehen hast.
Naja, die Märkte beginnen sich jetzt eher auf den Wahlsieg Donald Trumps einzustellen. Das sieht man an den Bewegungen, Aktienmärkten, die Anleihen gehen, die Anleihenrenditen gehen nach oben. Das ist schon eher der sogenannte Trump-Deal, der da wieder eingepreist wird. Ja, aber in den nächsten Tagen wird dann eher wahrscheinlich gar nichts mehr passieren. Es legt sich gespannte Erwartung auf den Markt und die Kursbewegungen hören eher auf. Die Märkte reagieren dann sogar auf Wirtschaftszahlen weniger, weil eben dieses politische Ereignis, dieses Mega-Ereignis kurzfristig eben alles überschattet.
Also wie so eine Frozen Zone irgendwie. Ja, als alles friert ein und man erwartet nur, dass das endlich, dass der Frühling kommt und die Wahl zu Ende
ist. Als Unternehmen, als Vorstand oder Kommunikator würde ich sagen, also wenn ich noch irgendeine Inflationsleiche im Keller habe, die ich irgendwann mal raustransportieren muss, dann kann ich sie jetzt
am 5.11.
Ja, genau, weil es keinen Menschen interessiert. Ja. Und dann bricht aber natürlich dann die Unsicherheit auf, weil man sieht ja dann, was los ist in der Wahlnacht und da und danach. Und dann ist wirklich das adverseste Szenario, dass ein Chaos ausbricht und die Unsicherheit dann nicht verringert, sondern erhöht, ja, weil es auf einmal heißt, keiner weiß, wer gewonnen hat, ob das überhaupt nach geordneten Maßstäben abgeht. Nein, damit rechne ich auch nicht. Ich rechne aber damit, dass es eben zunächst mal eine Unsicherheit weiterhin besteht, die aber im institutionell vorgegebenen Rahmen bleibt. Also jeder hat Zeit auszuzählen, jeder Staat, und einige Ergebnisse werden noch nicht feststellen. Und es könnte eben an einigen Landesergebnissen dann wirklich hängen. Das kann passieren, aber das ist jetzt noch kein Chaos. Tja, und dann muss man sehen, ob es eben eine Überraschung gibt oder nicht. Und die Überraschung wäre jetzt eher, wenn Kamala Harris sich durchsetzen würde. Aber alles, was man jetzt weiß an Meinungen und auch an Wahlbörsen, Wettbörsen sind das ja, ist so knapp, dass man auf keinen Fall jetzt schon sagen kann, das und jenes wird schon eintreffen.
Spannend dabei finde ich ja, dass viele Amerikanerinnen und Amerikaner heute schon wählen können. Also Briefwahl ist ein Thema, oder wenn man eben sag mal, zur Zeit der Wahl dann außer Landes sein sollte, kann man ja auch schon seinen Stimmzettel sozusagen abgeben. Das heißt, eigentlich läuft die Wahl schon im Hintergrund. Das heißt, einige haben ihr Kreuzchen schon gesetzt und ja, damit sind ja die ersten Stimmen schon eingefangen. Das heißt also, eigentlich ist dieser Wahltag dann, klar ist das nochmal ein großes Ereignis, aber da wird dann halt auch vieles zusammengeführt, was vorher schon stattgefunden hat. Das finde ich auch spannend.
Ausgezählt und veröffentlicht wird eben dann am Wahltag.
Ja. Gut, dann sind wir gespannt, was wir am 8.11. dann zu berichten haben und wie sich das Ganze ausgeht und ja, ob alles glatt durchläuft oder ob es irgendwas Bemerkenswertes zu berichten gibt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich glaube, es ist ja auch tatsächlich das erste Mal, dass ein ehemaliger Präsident nach einer Amtszeit eines anderen Präsidenten nochmal antritt. Ich glaube, das gab es vorher, glaube ich, noch gar nicht.
Dann bist du weiter als ich, das habe ich mir nicht angeschaut.
Ich glaube, es war immer dann direkt nochmal und dann nicht mehr.
Die Amtszeit hat Trump durch den letzten Wahlkampf verloren gegen Biden. Und aber ob es das schon mal gegeben hat, bin ich jetzt.
Also ich meine nicht. Wenn es einer unserer Zuhörerinnen und Zuhörer weiß, er oder sie mag uns gerne schreiben. Ja, dann machen wir für heute ein Schleifchen dran. Vielen Dank für die Information, vor allem zu dieser Kappungsgrenze. Das fand ich echt mal spannend, weil das so ein Thema ist, was so eine kleine Nische eigentlich bei so einem Börsenthema. Aber ich fand es wirklich spannend, da mal reinzuschauen und mal ein bisschen was zu lernen wieder. Und ich habe übrigens auch gelesen, ich glaube, es war eine Studie der Bertelsmann Stiftung, dass junge Menschen tatsächlich wieder Interesse an Wirtschaftsnachrichten haben und sich das gerne anhören wollen, aber es ist ihnen zu kompliziert. Und ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht schaffen wir es ja mit unserem Podcast, den einen oder die andere davon zu überzeugen, dass man sich sowas auch mal anhören kann. Und wir hatten ja auch schon welche, die eben neben dem Studium sich unserem Podcast angehört haben.
Keine Scheu vor der vermeintlichen Geheimwissenschaft. Es ist manchmal etwas seltsam, was man entdeckt, aber in jedem Fall spannend. Und es geht eben darum, wie diese Gesellschaft, insbesondere die Wirtschaft, funktioniert. Und das ist wirklich spannend.
Ja, sonst könnten wir auch nicht alle 2 Wochen drüber reden. Also uns gehen die Themen ja nie aus.
Das wird wahrscheinlich auch die nächsten 200 Jahre so sein,
ja. Ja, nur Vampire sind wir noch nicht. Also ich glaube, irgendwann werden wir auch dann mal in Rente gehen. Aber nichtsdestotrotz, wieder eine super Folge. Und ich freue mich vor allem auf die nächste Folge in Bild und Ton dann. Und dann sehen wir uns tatsächlich auch mal wieder, kann man da sagen. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.